Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Auf Radio Störfunk mit Ralf Snoraba Mikrofon. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snoraba und Gast der heutigen Sendung ist
Brady Swenson.
Und bevor wir mehr über ihn erfahren und was er bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall macht, erstmal Musik, ein Stück, bei dem er unter anderem auch mitwirkt.
He's always happy. Never looks mean, even if the sun should come in between. Man in the moon is smiling, 'cause he's in love.
In love,
the man in the moon is smiling, 'cause he's in love with a girl in the world.
She's there in the evening.
Evening.
She's in love,
in love. The girl in the world is smiling,
'cause she's in love with the man in the moon. Went to the heavenly body's floor. All the stars were green. All the thought it might be born. Maybe even a galaxy. And in the morning they don't say goodbye. Smiling, 'cause he's in love with the girl in the world. The man in the moon is smiling, 'cause he's in love with the girl in the world.
Soweit Brady Swenson als Teil eines Quartetts, das sich The B-Side nennt. B-Side Quartet oder wie auch immer. Hm. Zwei Frauen, zwei Männer. Habe ich das richtig gelesen?
Genau.
Ja, ja. Genau. Die zwei Männer, habe ich gehört, sind sozusagen, tja, über Barbershop oder
genau.
als dieses Quartett hier nach Europa gekommen.
Genau, wir haben damals in der Uni uns kennengelernt, ich und Travis Shaw, er ist der Bass. Und wir haben in der Schule ein Barbershop-Quartett gegründet und haben dann das große internationale Wettbewerb gewonnen. Und dann war zufällig waren amerikanische Produzenten in Berlin am Berliner Friedrichstadtpalast auf die Suche nach einer A-Cappella-Gruppe. Mhm. Und dachten, vier Jungs, gerade aus der Universität, das sind die, da haben wir unsere beste Chance, ein paar Leute, die kein Problem haben, so alles hinter sich zu lassen und ab nach Europa für ein Jahr zu gehen. Und das haben wir dann in 93 gemacht.
Und auch so ein Jahr, ein Jahr wurden dann doch deutlich mehr, oder?
Ich würde sagen, sollte ein Jahr sein, genau. Und jetzt ist es 23 inzwischen, ja.
Lass mich fragen, war Schauspiel eigentlich das, was du dir von Anfang an im Sinn hattest für dich selber als Beruf? Oder hat sich das Gesang, Schauspiel, hat sich das so ergeben im Verlauf der Zeit?
Ich kann es konkret sagen, es hat sich ergeben. Ich war eigentlich, Musik war so in mein Plan. Mhm. Ich bin ausgebildeter Musiklehrer und Chorleiter und Gesangslehrer. Und das war mein Plan, das war mein allererster Job nach der Universität, aber das musste ich relativ schnell aufgeben wegen des Engagements in Berlin.
Ja, wir müssen auf den Akzent natürlich auch noch ein bisschen eingehen. Das ist eindeutig sozusagen englischsprachige Herkunft, aber nicht aus England, sondern aus?
Aus den USA.
Und da genau?
Ganz genau heißt mein Dorf Chippewa Falls, Wisconsin, die vielleicht die ein oder andere aus Titanic, der Film, kennt. Das ist, wo Leonardo DiCaprio herkommt im Film. Aber ansonsten, ich sage immer in die Nähe von Minneapolis, Minnesota, so ganz nördlich von Chicago.
Also mitten in den USA, kann man sagen?
Mitten, genau, fast so, aber fast Kanada, so im Norden. Wir haben nur, ja. Da ist nur der Michigansee über uns oder neben uns und die Superiorsee über uns. So.
Aha. Ja, aber mein Kanada ist, also der Mitte von Kanada ist ja eigentlich auch sehr amerikanisch geprägt, würde ich jetzt mal behaupten. An den Küsten ist es ein bisschen anders, denke ich mal. Eine ein bisschen französisch, andere ein bisschen englisch, ein bisschen arg englisch, British Columbia genau. Zum Beispiel. Aber dazwischen würde ich sagen, so die Prärie. Gegend in Kanada, also kenne ich jetzt auch eher so eher amerikanisch fast schon. Der Unterschied liegt
in
halt
die
nur
Mitte
im Land.
Sieht alles sehr, sehr gleich aus. Viele Maisfelder und
ewig Platz. Lange gerade Straßen.
Genau, Platz
ohne Ende. Wo man eine Kurve kommt.
Genau.
Ich erinnere mich, wenn man so einen langen Highway mal entlang fährt.
Und viel schwierig, wenn man müde ist. Das ist
ja, da habe ich auch so Erinnerungen dran. Ja. Wie man gegen den Schlaf ankämpft.
Genau.
Also das war, wo du zuerst herkamst und dann, wo bist du hingekommen? Universität, welche war das dann?
Das heißt Luther College in Decorah, Iowa, auch eine kleine Privatuniversität, aber war bekannt für sein Musikfach und für Chorleitung. Der war ein relativ weltbekannter Chorleiter an der Universität und deshalb sind viele da hingegangen und es war mir nicht klar, als ich angefangen habe, ob das mein Beruf sein würde, aber ich wollte trotzdem noch diese Tür offen halten und deshalb bin ich extra dahin, weil ich habe auch dann sogar gleichzeitig Basketball gespielt und konnte erstmal beides machen. Das habe ich gemacht, bis ich merkte, es gibt keine Aussicht nach der Universität mit Basketball. Da gebe ich das jetzt auf und konzentriere mich auf Musik.
Ja, man hat es, glaube ich, schwer in der, wie heißt sie, NBA.
NBA.
Wenn man eine bestimmte Größe nicht erreicht, dann muss man wirklich kämpfen, nehme ich mal an.
Ja, und damals war es auch nicht so die ganzen Europa-Ligen und so weiter war gar nicht bekannt bei uns, so im, besonders in den...
Jetzt hättest du hier die Chance fast gehabt, ne? Kreisheim Mördins.
Ich wollte sagen, jetzt ich alles sehe, hätte ich gedacht, so, vielleicht hätte man es doch durchziehen können und vielleicht ein bisschen in Europa spielen, aber
ja, NBA sind jetzt abgestiegen leider in die zweite Liga, aber... Sie hatten auch mit zum Teil ganz widrigen Entscheidungen zu kämpfen, als sie einmal nicht aus Wettergründen nicht rechtzeitig zum Spiel anwesend sein konnten. Da gab es gleich enorme Strafpunkte.
Stimmt, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Habe ich im Radio,
also es kann einmal ja auch in Deutschland schon Unglaubliches widerfahren.
Ja.
Okay, und von dort, von Iowa, ging es dann sozusagen nach Berlin.
Fast. Ich hatte ein Engagement als Lehrer in Minnesota wieder, in der Nähe von Minneapolis. Und dann ging es ab nach ein halbes Jahr dann ab nach Berlin. Und dann das erste Engagement für ein Jahr und dann daraus haben wir weiter mit einer zweiten neue A Cappella-Gruppe 5 Jahre lang selber und durch Europa getourt, sind wir getourt.
Aber da ist noch nichts mit Schauspiel, oder? War das schon ein bisschen auch bei den Auftritten mit drin? So?
Naja, ein bisschen so mit Dialogen und Comic und so weiter, so für einen lustigen Abend. Aber so wie jetzt, das hatte ich aber in die Schule gemacht, habe viele Musicals, so immer Schulproduktionen und immer in Sommerpausen habe ich dann auch so kleine Community-Theater-Projekten gemacht, wie man das auf Englisch sagt. Und das habe ich immer gemacht, aber nie bis erst nach der A Cappella-Gruppe sich aufgelöst hat. Dann habe ich.
Community, das könnte so viel vielleicht wie Amateurtheatergruppen sein.
Ja.
Für, also ein bisschen mehr als Laienschauspiel, schon ein bisschen drüber.
Die Idee war eigentlich, dass für junge Leute, die es vielleicht später machen wollen. Ja, ne? Es war so mit einer gewissen Qualität, aber die waren einfach sehr jung und sollte erstmal die ersten Erfahrungen sammeln und so weiter.
Ach gut, dann wäre das vielleicht ein bisschen so wie bei den Freilichtspielen, das Jugendensemble dann.
Genau, sowas, genau. Ja.
Und okay, wann kam das Schauspiel dann jetzt schwerpunktmäßig dann dazu?
Wie gesagt, dann als die zweite A Cappella-Gruppe, als wir dann uns aufgelöst haben, dann war ich, dann gingen die anderen Männer alle wieder nach USA und ich war hier und verlobt und dachte, so, was mache ich denn jetzt? Hatte nur zufällig mitbekommen, dass es ein Vorsingen gab für einen Tenor in einem Musical in Berlin. Und dachte ich, okay, ich habe so professionell noch nicht, aber in der Schule und ich bin Sänger vom Beruf und die suchen einen Tenor, das bin ich, probiere ich mal. Und es hat geklappt und das führte eins zum nächsten und immer wieder, immer nach und nach kam ein, glücklicherweise sage ich immer noch, heutzutage so nach und nach immer ein Engagement nach dem anderen und
also man kann sagen, eigentlich ins Schauspiel reingerutscht dann.
Genau.
Ja. Aber jetzt nicht in eine Ausbildung, eine großartige an der Schauspielschule.
Nein, wie gesagt, das war mein Konzentration war auf Musik und Gesang hauptsächlich und Chor. Und was mich auch dann später geholfen hat, weil es gab Vorsingen, wo man die Noten in der Hand bekommt und geh mal ganz kurz das durchsingen und zeige es dann in ein paar Minuten. Es war dann sehr hilfreich, dass wenn man zurückkommen konnte, weil meistens haben die nicht erwartet, dass man es wirklich durchsingt. Weil viele, es ist nicht unbedingt bei Musical-Darstellern irgendwie so gang und gäbe, dass man gleich Noten lesen kann. Und daher war halt so, hat mich der eine oder andere Job dann, gegeben, so ergeben.
Ergeben, genau. jetzt bist du aber solistisch bei den Freilichtspielen zu erleben. Einmal Jesus Christ Superstar als Hohepriester Annas und dann nochmal in The Stairways to Heaven, wobei mir immer noch so ganz unklar ist, wer jetzt eigentlich tatsächlich das Stück geschrieben hat. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Christoph Biermeier, Georg Kissner und wie heißt das schnell?
Coy Middleburg,
genau. Da spielst du den Heiner.
Genau.
Den Heiner. Mit dem Schnauzbart sofort zu erkennen.
Genau.
Den 70er Jahre Schnauzbart, hätte ich jetzt fast gesagt. Das fehlen eigentlich nur die Koteletten an der Seite. das sieht dann nach 70er Jahren aus. Hast du von den 70er Jahren irgendwas noch mitgekriegt?
Nee, ich war sehr klein. Ich bin in 70 geboren.
Ja.
Ich habe
so eine Erinnerung, so eine vage.
So der späte 70er habe ich noch im Kopf.
USA war das ja auch eine Zeit der Rezession. Also wirtschaftlich ging es nicht so gut.
Nicht so gut, genau.
Da war Jimmy Carter, war glaube ich Präsident, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Aber wir hatten ich habe ältere Geschwister, Bruder 8 Jahre älter und Schwester 10 Jahre. Und das hieß, dass auch musikalisch und so weiter, ich habe es alles von denen bekommen oder mitbekommen. So, deshalb habe ich es sehr präsent noch im Kopf. So, besonders ich bin total Classic Rock, 70er, ja, alles spät 60er bis so Ende der 70er, alles, was in dieser Zeit rauskam. Also ich bin ein Riesenfan davon. Das ist
ja, da hätte ich schon wieder zwei Moderatoren bei uns im Radio, die werden sofort drauf anspringen. Oder sogar vier, wenn ich genau überlege. ja, wir hören jetzt aber erstmal noch Musik, bevor wir weiter drüber reden. Und zwar von dir ein Stück, Old Fashioned Style. Und das war, ist, glaube ich, für deine Eltern geschrieben, wenn ich so.
Genau, ich habe eigentlich, wie gesagt, ich komme aus dem Dorf und deshalb ein bisschen so passend zum amerikanischen Dorfleben, ein bisschen Country so geschrieben, aber es handelt sich um die.
Das hört sich aber schwer nach Blues am Anfang an.
Ja, ja, so ein bisschen so Amerikaner, sage ich halt mal. Es muss da, und ja, es ist mein Vater, der Bauernjunge, die doch dann irgendwann das Stadtmädchen kennengelernt hat und so sich ihn total in sie verliebt hat. Und so ist die Geschichte. Es ist eine von diesen, wo man sagt, so nach wie vielen Wochen habt ihr dann geheiratet? Wie? Wirklich? Wahnsinn. Und es hält über 50 Jahren? Okay. Und dann dachte ich halt so, zum 50. habe ich dieses Lied dann geschrieben und gewidmet.
Stole a city girl's heart. He knew it must be right, 'cause it fell right from the start. He asked her for her hand and she said yeah for life. It was the perfect example of when all in love goes right. They'd be the first to say the road gets rough sometimes, but it's all worth it if you hang on for the ride. So take a seat, my love, 'cause this could last a while. Let's just enjoy it in good old-fashioned style, like an old-fashioned love song. Old-fashioned tale about an old-fashioned life, where an old-fashioned man loves his old-fashioned wife, and old-fashioned love is enough for us to all get by in good old-fashioned style. Many years have passed and many things have changed. With all that's different, well, one thing remains the same. It's if you trust your heart, then things will work out right. I thank my ma and pa for this one lesson in life. Yes, it's old-fashioned love song. Old-fashioned tale about an old-fashioned life, where an old-fashioned man loves his old-fashioned wife, and old-fashioned love is enough for us to all get by in good old-fashioned style. I'll take some Chaplin, yeah man, that's happening. Hitchcock was smashing, though for you it's old-fashioned. Just means it's got class and it's lasted over time. Going over in my mind. Like an old-fashioned love song. Old-fashioned tale about an old-fashioned life, where an old-fashioned man loves his old-fashioned wife, and old-fashioned love is enough for us to all get by. old-fashioned style. Yeah, good old-fashioned style. In good old-fashioned style. Yeah, good old-fashioned style.
So, da haben wir zwischendurch so ein paar Seitengeräusche gehabt auf der Aufnahme. Klang auch nicht schlecht, ja. Also Country, naja, schon eher Blues, hätte ich gesagt, oder?
Ja, es ist...
Ein bisschen ein schneller Blues, aber okay.
Bisschen. Deshalb sage ich halt Amerikaner, es ist halt so einfach ein bisschen Folk-Klang, alles, was ich schreibe.
So. gut, wir waren stehen geblieben bei 70er-Jahre-Musik und deine Vorliebe für 60er, 70er-Jahre-Stücke. Ja, wo kommt die her? Ist es irgendwie schon, haben deine Eltern das auch gern gehört, diese Art von Musik? Oder?
Ja, meine Eltern haben dann so Musik aus noch einer Generation davor. Da war halt, was ich auch sehr gerne höre, ist Jazz und besonders so Big Band, Benny Goodman und so, solche Sachen. So habe ich auch gelernt zu tanzen mit meiner Mutter auf dem Küchenboden und zu führen. und deshalb stehe ich auch auf diese Art von Musik.
Man kann ja vielleicht noch ergänzen, dass Chicago auch so eine der Zentren von dieser Swing-Musik gewesen ist. Benny Goodman stammt ja von dort.
Genau.
Ja. Louis Armstrong war auch längere Zeit in Chicago, bevor er dann nach New York gegangen ist. Mhm. Und also zumindest in den 20er, 30er Jahren war das so.
Ja,
eine der Epizentren, hätte ich jetzt gesagt.
Deswegen. Ja. Nee, und dann wandert es sich so in sozusagen die Blues. Hauptstadt, so nach einer Weile. So.
Ich hätte gedacht, das wäre Detroit, aber okay.
Nö, vielleicht mittlerweile, aber
heute, ja.
Chicago ist sehr große
Blues-Szene
dort.
Das hätte ich jetzt weniger vermutet bei Chicago, aber okay. Also daneben natürlich auch viel Klassik, ein großes, weltbekanntes Orchester, Chicago Symphony Orchestra.
Mhm.
Also Musik war da natürlich klar. Wir waren beim Jazz und den Eltern und
die 70er.
Der Schritt vom Swing zum, sage ich jetzt mal, zu den nachfolgenden, zur nachfolgenden populären Musik war ja dann auch nicht mehr so groß, also weil es ging ja beides mal um Tanz als Schwerpunkt natürlich. Das heißt, was ich jetzt meine, ist natürlich dieser Jitterbug, der dann kam und dann schließlich irgendwann mal später kam dann der Rock'n'Roll in den 50er Jahren auf. Okay, dann wären wir ja fast schon in den 60ern.
Das ist sozusagen fast die eine kleine, ich meine jetzt mittlerweile schon, aber ja. durch meine Familie oder sowas, diese Einflüsse kamen nicht. Meine Eltern waren irgendwie ein bisschen zu alt für so der Anfang, so Elvis und so der Anfang von Rock'n'Roll. Mhm. Und deshalb war es so, was die geliebt haben und mir dann so eingeprägt haben, das war davor. Und dann durch meine Geschwister, da kamen dann die Einflüsse aus den 70ern, weil die waren beide 10 Jahre älter, also 8 und 10 Jahre älter als ich, und die waren dann richtig Teenagers so in den 70ern. Und die Plattensammlung, die ich dann geschenkt bekommen habe von meiner Schwester, als sie dann das Haus verlassen hat, ist so Gold wert.
Da gibt es heute anscheinend noch.
Da sind ein paar Originalplatten dabei, so dass ich nie weggeben werde. Und auch wenn ich die selten spiele, weil die sind nicht so, ja, es ist nicht so praktisch heutzutage mit so richtige Platten, aber die sind, und genau diese Musik ist genau mein Ding. So.
Genau dein Ding, da hätte ich jetzt als nächstes nachgefragt, was genau ist es an dieser Musik, was dich so dafür begeistert. Ist es jetzt die zum Teil, die jetzt mal gesagt, sozialkritischen Momente, die auch viel in der Musik drin sind? Ist es so dieser Freiheitsmoment, das noch sehr stark in dieser Musik 60er und 70er Jahre auch mit drin ist, dass da ausgelebt wurde, dieser Gesellschaftswandel auch von der Spießbürgergesellschaft in eine offenere Gesellschaft? Ist es das?
Oder? Ich glaube, eine Mischung. Da ich selber auch schreibe und so weiter, ich bin immer ein Fan von, ganz wichtige Fan, sind halt gute Melodien und gute Texte, so von der Sänger. Mhm. Aber dann auch die Wahnsinnskomposition, was aus den, besonders der 70er Jahre, wo es dann 60er, dann Ende 60er, wo es dann endlich angefangen hat, wo alles ausgebreitet wurde, in diese massiven Platten, die aufgenommen wurden mit Wahnsinnsstücken auch.
Gibt's da Lieblingsbands? Oder Musiker?
Eigentlich nicht, aber ich höre auch, von Led Zeppelin über Clapton, Kiss, habe ich auch so die alten Sachen auch gern gehört. Auch früher Elton John, die Sachen, was er da so von seinen ersten Greatest Hits, ist eine von den Platten, die ich besitze. So höre ich immer gern die Lieder von Benny and the Jets und solche Sachen sind Wahnsinnsnummern. Und dann geht's rein eigentlich dann in sogar Ende 70er, Anfang 80er sogar mit Bands wie Police und sowas, die so ein bisschen Übergang.
Das heißt, noch heute noch ein Sting-Fan?
Ja, doch. Nicht so wie ich mal vielleicht war und nicht wie als Police-Fan, würde ich sagen. Mhm. Aber alles, ich nehme immer meinen Hut ab für ihn als Musiker, was er alles spielen kann, was er dann immer noch schreibt und wie er experimentiert, wo er so in die Jazz-Richtung gegangen ist und so weiter. Und finde ich immer noch Wahnsinn, dass
The Stairway to Heaven, kommen wir mal zu dem Stück, setzt ja da auch in den 70er Jahren, oder fast schon ein bisschen davor, glaube ich noch, setzt es ja an. Sind da irgendwo Titel dabei, wo du sagst, das ist, den höre ich besonders gern, oder von den Stücken, die da zu hören sind bei dem?
Da sind auch sogar, das geht dann ein bisschen mehr so in den 80ern. Ich habe eigentlich immer gedacht, wahrscheinlich weil es so mein Teenager-Musik war und irgendwie hatte ich immer so ein bisschen in Erinnerung, das ganze neue Synthi-Sachen, die rauskamen. Und da erstmal kam ich nicht damit zurecht, klar. Und jetzt nachhinein merke ich so, da waren aber ganz schön viele sehr coole, geile Nummern.
Aber
und zum Beispiel Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ja. Ich wünschte, dass wir nur das Lied ein bisschen ausführlicher singen würden. Wir machen nur so, da sind ein paar Nummern, wo ich denke, ich liebe dieses Nummer und wir machen so eine kurze Fassung davon. Aber ansonsten würde das Stück 3 Stunden lang sein.
War das für dich, ich meine, es gibt ja auch so ein paar deutsche Spezialitäten in den 80er Jahren, was man als neue deutsche Welle bezeichnete. War das für dich neu, das kennenzulernen? Beim letztes Jahr beim Einstudieren von dem Stück? Oder?
Ich wohne lang genug in Deutschland, dass ich schon von der neuen deutschen Welle gehört.
Es gibt da ganz ausgefallene Sachen auch, die jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, also heute wahrscheinlich schon total vergessen sind auch wieder. Denke ich mal, also nicht jeder denkt bei Neue Deutsche Welle sofort nur an Trio, da oder sowas. Ne?
Ja.
Da gab es auch völlig, was waren das? völlig abseitige Sachen wie ich will Spaß, ich gebe Gas oder sowas, diese Richtung.
Nee, ich will, wie gesagt, und ich will Spaß, Berlin, solche Nummern, die habe ich halt schon mal gehört. Die waren nicht so absolut neu für mich. Wäre vielleicht was anderes, wenn ich wirklich nur ein paar Jahre hier gewesen wäre. Aber womit ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe, war die Lieder von Rio Reiser. Danach. Ja. Ich wusste, wer er ist. Ich habe ein paar Nummern von ihm gekannt, aber dann als ein paar dann in unser Stück dann reingepackt wurden, dann war ich halt so, okay, da muss ich nochmal ein paar von denen noch mich ein bisschen mehr mit seinen Texten und so weiter beschäftigen, weil darum geht es bei ihm so. Und sehr clever, sehr sehr lustige, manchmal sehr kritische, sehr herzergreifende, so was wir sein großen, wenn ich mich nicht irre, sein großes Coming-out-Lied, die wir auch im Stück haben. Wahnsinn, schöne Nummer. Und deshalb, ich war halt so, ich dachte halt so, es war immer so kritisch oder lustig. Und dann war halt so, oh, aber auch richtig herzpackend. So.
Wir haben auch was Herzpackendes als nächstes, das du mitarrangiert hast fürs B-Side Quartet. Heißt My Romance. Und oder ist es vielleicht auch nicht nur ans Herz gehen, sondern auch ein bisschen ironisch? My Romance?
My Romance? Eigentlich nicht. Man könnte es, kommt darauf an, wem man in meinem Leben vielleicht fragt. Aber ich finde einfach nur das Lied einfach wunderschön. Es ist so eine alte, auch eine uralte Jazzlied. Eigentlich der auch, niemand weiß, dass es eigentlich aus dem Musical ist. Uralte Musical, Jumbo hieß es. Und es ist sozusagen eine sehr unbekannte Nummer, aber der Text ist einfach Wahnsinn, wo es eigentlich nur einfach alle Klischees nutzt, zu sagen, das braucht man eigentlich nicht, ich brauche nur dich. Und das wunderschön.
My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling star.
Hätten wir es noch ein bisschen länger mithören können. Fast schon zu kurz, das Lied. My Romance. Wir waren stehen geblieben bei Stairways to Heaven. Hier in Freilichtradio auf Radio Störfunk. Gast ist nach wie vor Brady Swenson. Und er spielt, hat er ja zu Beginn der Sendung schon gesagt, die Figur des Heiner in The Stairways to Heaven. Was für eine Figur ist das denn, dieser Heiner?
Heiner ist ein, um es vielleicht ein bisschen kurz zu halten, aber Heiner ist ein möchtegern Rock'n'Roller, leidenschaftlicher Musiker, leidenschaftlicher, passend zu den so 70er Jahren, leidenschaftlicher Kiffer und ja, ist ein bisschen auch in die Liebe gestört, der weiß nicht unbedingt, was er vielleicht so hat im Leben, erst wenn es weg ist. Mhm. Und ist halt ein bisschen, wie sagt man, trödelig, kann man das Wort, ist das so?
Ja. Heute würde man wahrscheinlich verpeilt sagen.
Verpeilt, ja, ist definitiv. Und kommt so immer so knapp an, so Probleme mit der Polizei und so weiter. Und aber trotzdem ein sehr herzensliebenswerter Mensch, will eigentlich gut tun, aber da er verpeilt ist, verbockt er die eine oder andere, besonders seine große Liebe und wahrscheinlich auch seine Rockkarriere dadurch. So. Und zum Glück hat er aber Glück und geht auf eine große Reise und findet sich selbst und dann, um nicht das Ende wegzugeben, aber ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich schon ein Stück schon gesehen, aber wenn nicht, komm mal morgen hin. Genau, und dann, ja, der geht auf die Gruppe, muss erstmal auf die große Reise gehen, um sich selbst dann zu finden und dann fang an, Sachen ein bisschen besser in seinem Leben zu funktionieren.
Und am Schluss, Happy End?
Kann man sagen. Es ist kein, so im Gegenzug zu Jesus Christ Superstar, wo das Gegenteil passiert, ich würde es vielleicht
keine ein bisschen, Tragödie, so
genau, keine Tragödie, ein bisschen leichtere Unterhaltung, aber doch, ich will nicht was Falsches sagen, weil dann sagt der Regisseur so, hey, aber wir haben diese Themen und dieses Thema. Und da sind ein paar schwerwiegende Themen drin, und das finde ich gut. Aber dass man die so erfasst, aber in so eine leichte Art. Aber trotzdem so mit einem leichten so Peaks.
So, dass ja, so, also Schlagworte sind schon drin. Also ich habe vorher das angesprochen, diese Wirtschaftskrise in den 70er Jahren spielt eine Rolle. Auch diese, der Drogenmissbrauch in Anführungszeichen oder auch freier Umgang mit Drogen. Ich glaube, da ist doch einmal die Szene mit der Polizei und da ist irgendwo Hanf in der Wohnung.
Genau, ich muss das schnell angebaut. Weg. Genau, ich muss das schnell wegkriegen. Und
und dann hat es natürlich auch Sachen wie letzten Endes die Sache Anfang der 80er Jahre AIDS, als AIDS aufkam. Das hat ja also mindestens 2 Jahrzehnte die Gesellschaft stark geprägt. Mhm. Auch und natürlich ganz zum Schluss der Mauerfall.
Genau. Ja, der also, war so dazwischen auch so RAF, diese Phase. Genau. So.
Das ist allerdings eher kurz angedeutet, wenn ich recht entsinne.
Ja, da sind halt, die müssen halt, manchmal ist es halt gebunden, entweder das um einen großen Revue mit so viel so musikalische Stücken und so weiter und trotzdem.
Ich glaube, die Aufrüstung war es, glaube ich, noch, die noch mit drin war. Pershing und diese Raketenaufrüstung. Kalter Krieg.
Genau. Ja.
Sachen waren noch ein bisschen mit drin.
RAF war halt so ein paar Szenen, da hatten wir so die, so wo versucht, es wurde ein bisschen mehr als Tanz, also choreografisches Stück da gedeutet mit die Entführung von, ich vergesse der, die von der RAF.
Schleier.
Genau, ich vergesse immer seinen
Arbeitgeberpräsident.
Ja. Und solche Sachen, die Sachen werden trotzdem angedeutet. Ich glaube ziemlich gut. Es ist sehr klar, was da abgeht. Mhm. Und deshalb, da sind immer so manche von diesen kleineren so Punkte, die angedeutet werden. Und dann gibt es immer die größeren Sachen, die wie, sagen wir mal, AIDS oder so, und da auch sehr ergreifende Szenen, wo man sieht, die ja, schlechte Seite von solchen Sachen.
Grob kann man sagen, ist das die Geschichte, durch die Heiner sozusagen getragen wird, durch die er mitgeschleift wird, letzten Endes von der Geschichte selbst. Ich habe als nächstes ein Stück von dir, glaube ich, ist das, ne?
Auch alle Lieder von Brady's and Gentlemen sind von mir.
So. Okay. Das Stück, das sozusagen auch schon damals Geltung gehabt hat, Laber Laber, heißt es sowohl im Englischen wie im Deutschen.
Naja, ich musste es extra nur für die Platte da so schreiben, weil ansonsten hätte die Amis die Wörter dann komplett zerhackt mit Laber Laber, Laber Laber. So, ich wollte, dass es richtig mindestens ausgesprochen wurde. Deshalb wird es so auch so geschrieben.
Okay, und da geht es um Politiker.
Eine Mischung, so ein bisschen. Es geht um, in unserer Gesellschaft gibt es, und jeder hat seine Meinung, wie weit es geht, wo man denkt, ich wünschte, die würden einfach aufhören zu labern. Ja. Und manche können viel mehr ausstehen als anderen.
Die Medien insgesamt.
Und die Medien, es kann auch in einem Freundeskreis, vielleicht gibt es auch eine, die, wo man sagt, wow, sie können aber immer quatschen, ohne Punkt und Komma. Aber und meistens habe ich kein Problem damit. Aber es gibt auch Momente, wo ich wünschte, die würden einfach die Schnauze halten. Und genau darum geht es.
Den ganzen Tag, Mann, sie reden viel, ja, sie reden lang, doch was sie sagen, scheint so leer, und wenn es reicht, da kommt noch mehr, es ist Laber, Laber, ohne Inhalt, ohne Sinn, es ist Laber, Laber, nicht dahinter, nicht da drin. Scheiße aus. Oh, mein Ex, sie stresst am Telefon, Mann, sie redet viel, doch ich höre keinen Ton, und wenn ich frag, wie war das nochmal, es wird mir klar, es ist scheißegal, es ist Laber, Laber. Fließen wie vom Band, das Ganze ohne Resultat, doch mit die Antwort auf der Hand, du redest ohne dein Verstand, und wenn ich frag, was du so magst, du listest auf, nur ewig lang, doch eine Sache, was du kannst, ist labern. Nicht dahinter, nicht da drin, da.
lava, 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 lava.
So, Laber, Laber, Medien, Politiker oder auch Leute aus dem Freundeskreis, die gerne reden. Und wir reden natürlich auch hier. Sind wir ja natürlich auch dazu da für diese Sendung hier. Freilichtradio auf Radio Störfunk. Brady Svensson, Gast im Studio. Und Brady Svensson spielt nicht nur den Heiner in The Stairways to Heaven bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall auf der großen Treppe, sondern am selben Ort auch Jesus Christ Superstar. The Stairways to Heaven läuft jetzt noch bis Samstag, 13. August und dann wieder ab Dienstag, 22. August bis Freitag, 26. August, also bis zum Ende der Spielzeit, fast zum Ende der Spielzeit, da ist noch, ich glaube, der Theaterspaziergang hinten raus läuft dann noch ein bisschen, dann bis dann richtig Schluss ist. Und dazwischen ist jetzt nochmal Jesus Christ Superstar ab Sonntag. Dieser Woche ab 14. August bis zum Sonntag nächste Woche, nämlich 21. August mit 7 Vorstellungen.
Müsste 7, glaube ich, genau. Also, Sonntag,
also ein Tag Pause, nämlich am Montag. Genau. 7 Vorstellungen, Jesus Christ Superstar. Du hast in dem Musical selber auch schon andere Rollen gespielt. Jetzt bist du als Annas zu sehen, als einer der beiden Hohepriester. Und zwar der mit der unglaublich hohen, krächzen, quiekenden Stimme oder wie man das nennen will.
Kann man schon
also so
sagen,
jedenfalls ja. Ganz furchtbar klingenden Stimme. In diesem Fall absichtlich natürlich furchtbar klingend. Man kennt es auch schon, also ich kenne es jetzt vom Film her, von 1973. Da war das auch schon so eine absonderliche Stimme. Oder der musste absonderlich gesungen werden, sage ich jetzt mal so. Mit der Stimme hat es jetzt natürlich erstmal nichts zu tun. Es hätte auch wahrscheinlich vielleicht ein Bariton als Falsett singen können oder nehme ich mal an, wäre vielleicht auch gegangen.
Ja, oder? Ja, ich glaube, ich meine, insgesamt die beiden hohen Priester, das ist halt
ganz gesagt, tief und ganz
ein kleiner, so. Ja, ein kleiner Musical-Flair. Ne? Wir brauchen irgendwas, die so diese Extrem darstellt und wie kann man das besser machen? Und das sind die einfach die eine quietschende und die eine tiefen Bass und klar, es gibt es auch so vielleicht einen leichten Comedy-Touch immer, weil so die eine quietscht da raus und die eine. Aber
nur kurz, weil was Sie sagen, ist jetzt nicht gerade sehr lustig, ne?
Nein, deshalb. Es ist halt besonders auch, glaube ich, ein bisschen um der Oberpriester Kaiphas ihm auch noch mal ein bisschen zu bestärken, dass er immer mit diesen Tiefen, der ist immer ganz ruhig, weiß, das muss passieren und um ihm herum, aber die anderen werden alle ein bisschen nervös und so, wie stoppen wir denn, was ist, läuft aus dem Ruder hier, wir müssen dieser Typ stoppen und um auch seine Macht zu demonstrieren, glaube ich, ist es auch ein bisschen so geschrieben.
Das oder natürlich auch, was ich auch mitdachte, natürlich als Karikaturen dessen, was sie eigentlich sein sollten. Ne? Also, dass sie eigentlich gerecht sein sollten und den Menschen dienen sollten als Priester und eigentlich genau das Gegenteil machen.
Das Gegenteil machen.
Sich selbst dienen, in erster Linie.
Genau.
Und du hast aber auch schon andere Rollen in anderen Aufführungen von Jesus Christ Superstar gesungen, oder?
Ja, das ist die 8. Produktion, wo ich mitgemacht habe. Dritte Freilichtspiele und dann ein paar Stadttheatern und hatte das Glück, auch die Hauptrollen zu spielen und auch wieder wenn nicht meine Lieblingsmusical, na doch, ich würde sagen, das ist mein Lieblingsmusical und es kommt dann wieder zurück zum 70er Jahre Rockmusik, so.
Ja. Ja, ich persönlich tendiere dazu, dass es von Andrew Lloyd Webber tatsächlich noch das Beste ist. Bei den anderen habe ich da meine schweren Zweifel, gebe ich ehrlicherweise zu. Die sind mir manchmal ein bisschen zu anbiedernd, jetzt was den Geschmack betrifft, den Publikumsgeschmack betrifft. Hier ist er, naja, vielleicht war das 1970 auch so Publikumsgeschmack, aber eher von dem jüngeren Publikum. Heute bedient er auch ein älteres problemlos mit den Sachen, die er produziert hat. Also die Dauergänger wie Cats, mit dem er ja ganz besonders groß dann noch rauskam. Und natürlich Evita ist es fast nur auf ein Lied manchmal reduziert, Grunde. Ja. Oder diese, wie heißt dieses Lokomotivenstück? Ich weiß es schon wieder nicht mehr.
Starlight Express.
Starlight Express, genau. Das ist noch vielleicht noch eher so ein rockigeres von der Musik her. Aber so wie bei Jesus Christ habe ich dann keins mehr jetzt so in Erinnerung, dass das so auch ein bisschen gegen die Konvention ist, ja. Wie er Figuren darstellt oder heraushebt, den Judas zum Beispiel. Ich habe jetzt Ben Becker gesehen mit diesem Performance, Ich Judas zum Beispiel, wo auch die Figur ein bisschen anders mal dargestellt wird, nicht als der Verräter nur, sondern eigentlich auch als der Erfüllungsgehilfe. Weil ohne Judas kein Tod am Kreuz. Ne?
Genau.
Ja. Also im Grunde Gottes Plan, und ohne Judas wäre das auch gar nicht gegangen. Oder halt eben die Maria Magdalena, wo ja die Kirche dann sich stark verrenkt, ja, hatte nun Jesus eine Geliebte oder nicht? Wie war es denn nun wirklich? Ne? Und manche tendieren auch dazu zu sagen, es gab sogar Jüngerinnen im Gefolge von Jesus, und sie gehörte mit dazu. Und das sind schon so, in den 70er Jahren waren das schon so, denke ich mal, zwei sehr herausstechende Figuren, die gegen so das im Grunde waren, was die Kirche damals vertreten hat, kann man sagen.
Ich glaube, das passte eigentlich auch zu dieser Zeit. Da war viel mit Revolution, aber auch mit Protesten und so weiter. Und das war, und Andrew Lloyd Webber war auch jung und so ein junger Wilder damals, so wo er so sich auch getraut hat, sowas. Ich glaube dann, klar, wenn man sieht, okay, jetzt ich brauche einen Kassenschlag, deshalb ist ein bisschen vielleicht die nicht für jedermanns Geschmack, so was er später gemacht hat. Mhm. Da ist auch vielleicht weniger mit so experimentieren oder wirklich Leute reiben, so anreiben mit bestimmte Figuren, bestimmte Geschichten. Und genau ist daraus, dass man so ein Stück schreibt und dann auch so sozusagen, es ist die der Tagesbuch von aus den Augen von Judas, und es so zu schreiben, das so, oh, besonders in den 70ern. Ich meine, es gibt immer noch Proteste bei manchen Aufführungen von Jesus Christ Superstar, aber so nicht so annähernd
wie in Europa, glaube ich, nicht mehr so
sehr. Nee, ich meine, aber in den USA.
Ich denke mal, im Bible Belt der USA dürfte sowas durchaus noch drin sein.
Ja,
ich meine, was ich auch faszinierend an dem Stück finde, ist eigentlich, es wurde 1973 im Film bereits schon abgeschwächt. Da sind es plötzlich Hippies, die spielen jetzt das Ding irgendwo in der Wüste, ja. Und man denkt sich, ja, warum eigentlich? Wofür gibt es den Grund? Das haben wir jetzt bei dieser Inszenierung zum Glück nicht. Ich habe ja mit Christoph Biermeier eine Sendung nur über dieses Stück gemacht, und er hat ja dieses Jahr so ein bisschen Stücke herausgesucht, die sich mit auch der, wie er sagte, zerfallenden Welt beschäftigen, ja. Diese Globalisierung, was die an Zerwürfnissen in Gesellschaften, in der Weltbevölkerung insgesamt mit sich bringt, und dass viele Menschen deshalb auch auf der Suche nach Spiritualität sind, außerhalb jetzt der konventionellen, sage ich jetzt mal, Kirchen, also der, bei uns würde man sagen, der Institutionalisierten, die dann auch die Kirchensteuer zum Beispiel erhalten. Mhm. Also mehr so im Bereich vielleicht Freikirchen, mehr im Bereich auch eines außerkirchlichen Glaubens. Glaubst du selber, dass dieses Stück, diese Spiritualität den Menschen geben kann? Und die Geschichte selber?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt das soll. Wenn überhaupt, soll es einfach so jeder zum Denken bringen, hoffentlich. Ob, wieso, weshalb, warum, und ich würde es wünschen, ich hoffe, dass einfach durch diese Idee so in unserer Produktion ein bisschen genau dieses, die Leute, die richtig am Boden sind und suchen irgendwas, dass man, weil ich versuche, Leute das zu erklären, zu sagen, wieso gibt es in der heutigen Gesellschaft Leute, die kein Problem haben, eine Bombe an sich zu binden und in eine Masse von Menschen reinzugehen. So. Wie schlecht muss dein Leben sein, um das als Erlösung zu finden? Und das ist, können wir sehr gut vergleichen mit heutzutage. Und das ist halt diese Leute, die glauben, die suchen das, werden irgendwie klar, ob es Gehirnwäsche, so, ja, oder wie auch immer, klar, muss das ein bisschen, aber das kann man auch so in jeder Richtung Religion für die Fanatiker, meine ich. Die Leute, die sagen halt so, nicht die Extremisten, sagen wir mal, nicht die unbedingt, aber die in der so zum Extrem gehen in jeder Hinsicht. Wir haben das auch so, sieht man sehr doll und deutlich in den USA, so bei den konservativen Religiösen auch dort. Und die sind natürlich die Ersten, die den Finger zeigen und sagen, aber meistens ist es auch dort Leute, und dann sagen die, haben ein Problem mit die eine oder andere Seite, und ich sage, ihr macht genau das Gleiche. Und dann hast du im Mittelost so Leute, die nichts haben. Und klar ist es dann leicht, den zu überreden, da sage ich mal, mit diesem bisschen so Richtung Gehirnwäsche. Aber und ich könnte sehr leicht, würde man dann wirklich die, meiner Meinung nach, was Gott haben möchte, so, und das ist, man sollte eigentlich die Menschen unterstützen, helfen. Dann würde es wahrscheinlich nicht mehr so leicht, solche Leute zu rekrutieren, um Terroristen zu werden. Und das ist immer das.
Ja, mein Telefon. Das ist immer das.
Das doch, es vibriert. Aber that's sorry. Ja, und deshalb glaube ich, ist es aktueller denn je, so ein Stück zu sagen, was ist damals abgegangen, was und wie können wir es dann vergleichen mit heute? Und das ist so auch der Trick, so in diesem Stück es aktuell zu halten. Und so wie der Film, so es einfach so darzustellen, das finde ich, wurde schon zu oft gemacht, braucht man nicht mehr. Muss man es halt so irgendwie versuchen, wie auch hier dann, okay, es ist nicht wie so nur die Schönlinge und die Reichen, die ihm gefolgt haben, klar, weil, wieso denn, die brauchen keine so Erlösung so und aus den Elend zu kommen.
Ja. Gut, damit sind wir auch schon ans Ende der Sendung gekommen, hier Freilichtradio, Brady Svensson war Gast im Studio hier auf Radio Störfunk. Wir haben zum Schluss noch, es läuft schon ein bisschen im Hintergrund, das Lied They Are Not Your Children von dir. Vielleicht kannst du kurz sagen, um was es geht.
Es handelt sich darum, dass die meisten Leute, die Kriege führen, schicken andere, die Kinder von anderen Menschen eigentlich im Krieg, nie ihr eigenen. Ansonsten würden die vielleicht noch nicht nur zweimal überlegen, ob sie es wirklich sehr oft, die Politiker in unserer jetzigen Gesellschaft. Mhm. Ich spreche, wie man merkt, so sehr von meinem Ami-Herz raus, dass schicken andere Kinder von die Kinder von anderen Menschen einfach sehr leicht im Krieg. Aber wenn es ihr eigenen wäre, dann würden die vielleicht doch noch zwei, dreimal überlegen. Und ich wünschte, die würden das öfters tun, als sie es bis jetzt getan haben.
No hypocrite would be so stupid that he dared to even try. You prayed to help them, thanking your God you're not there. The answer's simple, so many people you can blame. They're not your children, but you have killed them all the same. They're not your children, so why should you care? You prayed to help them, thanking your God you're not there. They're not your children, but you have killed them all the same. Oh.